gibt dir Kraft und Mut. Was für eine gute Aussage. So hat der Chor gesungen. Das war die letzte Aussage. Er gibt dir Kraft und Mut. Gott segne uns, dass wir auch durch die Predigt Kraft und Mut bekommen heute Morgen. Obwohl, wenn wir jetzt den Predigttext gleich mal anschauen, es gibt bei Jesus so manche Begebenheiten, da staunt man. Und da versteht man ihn auch gar nicht. Also ich guck immer so dieses Bild an. Ich bin ja nicht jede Woche da, aber wenn ich hier bin, schaue ich immer das Bild an von Petrus. Da denke ich, dieses Bild, das müsste irgendwie leuchtend hier über den ganzen Ort irgendwie mal sichtbar sein. Hier, da versinkt einer und Jesus holt ihn wieder hoch. Gleichzeitig, dieser Petrus ist für uns großes Vorbild, gibt es auch eine Gelegenheit, da sagt Jesus, wer weiß es, geh hinter mich. Nein, das sagt er, geh hinter mich, du Teufel, geh hinter mich, Satan. Da begibt sich nämlich Jesus auf den Weg nach Jerusalem zum Kreuz und Petrus sagt, nee, vielleicht geht's ja auch anders, das mit dem Leid und so, versuch's doch mal anders. Und da sagt Jesus, weg mit dir. Ja? Also Jesus konnte manchmal so harsch sein und dann fragt man sich, wie kann er seinen besten Freund oder zumindest einer seiner besten Freunde auf einmal mit Satan benennen. Oh, klingt jetzt nicht so toll, oder? Klingt nicht christlich. Aber er hat es gemacht. Und jetzt diese Gelegenheit ist ganz, ganz ähnlich. Also man überliest das. Aber es sind Worte, ich habe das auch jahrelang überlesen, bis ich bei der Vorbereitung auf die Predigt, ich war schockiert. Das sagt Jesus. Oder lesen wir Matthäus 18, 1 bis 3. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ich weiß gar nicht, ob ihr gerade mitbekommen habt, was da gelesen wurde. Jesus sagt zu Menschen, die jahrelang mit ihm schon unterwegs sind, er sagt zu seinen besten Freunden, nicht zu den anderen, er sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wie kann denn das sein? Also man denkt, das ist doch fast unmöglich. Also wenn Jesus jetzt hier wäre, er würde auch auf Menschen treffen, die schon jahrelang mit ihm unterwegs sind. Und dann würde Jesus, ich sage einmal, ich möchte nicht respektlos sein, aber er würde sich in unseren Augen erdreisten und uns sagen, wenn ihr nicht umkehrt, wenn du nicht umkehrst und wie ein Kind wirst, parat, dann wirst du nicht ins Himmelreich kommen. Da wäre doch, oder ist doch normalerweise unsere erste Reaktion, wie kann der nur? Ich bin doch Christ seit vielen Jahren, ich habe mich bekehrt und ich bin in der Gemeinde und alles. Wieso irgendwie meint der, ich würde dann nicht ins Himmelreich kommen? Das ist ja eine unwahrscheinlich harte Drohung, dass er Menschen, die so lange schon mit ihm unterwegs sind, sagt, Leute, so geht's nicht weiter. Hier ist die berühmte rote Linie, geht überhaupt nicht. Wenn ihr euch da nicht ändert, werdet ihr überhaupt nicht ins Himmelreich kommen. Dann interessiert nicht die Frage, wer ist der Größte im Himmelreich, sondern dann ist die Frage überhaupt, wer kommt ins Himmelreich? Also warum reagiert Jesus so hart? Das interessiert mich, interessiert uns vielleicht auch. Ja? Warum? Der Hintergrund dieser ganzen Unterhaltung geht tatsächlich darum, wer ist der Größte? Wer ist denn der Größte unter uns und wer ist der Größte im Himmelreich? Wenig später lesen wir Kapitel 23 eine ähnliche Diskussion unter den Pharisäern. Die Pharisäer sind eigentlich diejenigen, die sich das immer fragen. Also wer ist der Größte im Himmelreich und wer ist der Größte auch unter uns, ist die Frage immer der Pharisäer. Und auch da erleben wir Jesus nicht als sehr milde und sehr sanft, sondern da kann der auf einmal ganz anders. Würden wir uns gar nicht so getrauen, aber manchmal macht er das. Hat auch schon mal Tische umgeworfen, wo das wird auch vorgekommen sein. Was steckt denn da dahinter? Es ist wohl eine ganz entscheidende Weggabelung für einen Menschen, ob er den Weg der Richtigmacher, der Pharisäer, der Besserwisser, der Korrekten gehen möchte oder ob er den Weg der Kinder und auch der Kinder Gottes gehen möchte. Was ist das mit den Pharisäern? Warum reagiert Jesus so schlimm? Oder nicht schlimm, Entschuldigung, einfach so krass, kann man sagen. Die Pharisäer haben dieses berühmte Punktesystem. Sie sammeln sich gute Punkte und fragen sich, wer sammelt denn am meisten Punkte? Ja, wer am meisten Punkte hat, ist der Größte. Und sie sammeln Punkte, indem sie das tun, was Gott von ihnen verlangt. Sie haben so ihre Vorschriften, sie haben ihre Regeln und genau das wird getan. Das ist das positive Punktesystem. Sie haben auch ein negatives Punktesystem. Sie glauben, bei Gott kannst du dir auch ziemlich negative Punkte einheimsen. Also wenn du sündigst, kriegst du Negativpunkte. So wie in Flensburg. Ja? Das ist so Negativpunkte. Hat jemand ein Pünktchen in Flensburg? Ich kenne auch einen. Leute, das geht schneller, als man denkt. Das geht so schnell. Einmal was übersehen, schon hast du den Punkt, weil du was übersehen hast. Geht ruckzuck. Und dieses Punktesystem hat für die Pharisäer eine wirklich katastrophale Wirkung. Und deswegen glaube ich, dass Jesus mit denen so hart und ernst spricht, um sie wachzurütteln. Also Jesus ist ja nicht ärgerlich oder irgendwie beleidigt oder reagiert aus schlechten Emotionen heraus, sondern er sieht die Menschen und er möchte die nochmal richtig wachrütteln. Weil dieses Punkte denken. Ich muss vor Gott anständig leben, ich muss gute Punkte sammeln und die schlechten Punkte vermeiden, schließt die Tür zum Himmelreich zu. Es ist das Gegenteil von der Gnade. Es ist das Gegenteil von dem, was Jesus eigentlich für uns tun möchte. Weil wenn ein Mensch so lebt, dass er Punkte, gute Punkte ansammelt, was braucht er eigentlich Jesus? Vielleicht noch als Unterstützung oder dass Jesus ihm Kraft gibt, aber er braucht ihn, eigentlich braucht er ihn nicht. Er braucht nicht seinen stellvertretenden Tod und er braucht auch eigentlich, er braucht ihn nicht. Jetzt möchte ich uns mal ein bisschen herausfordern. Wir alle sind doch keine Pharisäer, oder? Also, ich könnte jetzt mal fragen, wer würde sich denn als Sünder sehen? Wir sind errettet, wir sind Christen, aber wir machen Dinge noch falsch und wir hören auf Gott, jedenfalls ich öfters auch nicht, und wir sündigen. Ja? Wer würde sich denn als Pharisäer bezeichnen? Leute, als Pharisäer bezeichnen wir uns nicht gerne. Ein Pharisäer ist unter Christen gar nicht angesagt. Die Pharisäer haben den schlechtesten Ruf, besser Sünder zu sein. Das lässt sich leichter zuzugeben, als ein Pharisäer zu sein. Das gibt man überhaupt nicht gerne zu. Aber heute Morgen können wir Befreiung erleben, können wir lastenlos werden, wenn wir eins erkennen: Auch der Pharisäer lebt in mir. In uns lebt nicht nur der Sünder, das ist der alte Mensch. Könnte man biblisch viel dazu sagen, Römerbrief Kapitel 6 und so weiter, könnte man viel dazu sagen. Aber in uns lebt nach wie vor auch der Pharisäer. Und wenn wir das nicht anerkennen und den Pharisäer auch immer wieder dorthin bringen, dort ans Kreuz, dann hört geistliches Wachstum schlagartig auf. Ich sag's euch, hat Jesus hier gesagt, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen, das gilt nicht nur für später, sondern das gilt auch für die Gegenwart. Dann ist der Zugang zur Freude und zu einem gelassenen und fröhlichen und glaubensvollen Leben, zack, geht die Falltür zu. Also anzuerkennen, dass in mir auch der Pharisäer lebt, der darauf bedacht ist, nach wie vor bei Gott alles richtig zu machen. Der, wenn er gesündigt hat, lange rummacht, bis er Vergebung annehmen kann. Das ist der Pharisäer. Weil wer das nicht annehmen kann, mit Freude annehmen kann, dass ihm vergeben wurde, der bezeugt doch und denkt doch, dass er nach wie vor eigentlich möchte es richtig machen. Und er leidet darunter, dass er es nicht richtig machen kann. Und der religiöse Perfektionist sitzt in uns allen nach wie vor drin. Und das hat katastrophale Wirkung. Deswegen reagiert Jesus so. Das hat die Wirkung, dass wir nicht mehr in der Gnade leben, also dass wir uns nicht mehr freuen können, dass Jesus für uns gestorben ist, dann sind das eben Worte, und uns nicht freuen kann, dass er auferstanden ist und uns zu fröhlichen Kindern macht. Das ist die erste Wirkung. Es hat psychologisch auch große Wirkung. Es macht krank. Und oft sind auch religiöse Menschen psychisch fast kränker als die anderen. Warum? Weil irgendwer ihnen den Gedanken ins Gehirn und ins Herz gegeben hat: Gott verlangt von dir, du musst perfekt sein. Und wenn du was falsch machst, ist es ganz schlimm. Das ist der Pharisäer. Und dieses Denken geht eigentlich auf den Sündenfall zurück, dass der Mensch selbst bestimmen möchte und selbst perfekt sein möchte. Es gibt nur einen, der perfekt ist. Es gibt nur einen, der sündlos ist. Es gibt nur einen, der hundertprozentig alles weiß und kann und richtig macht. Und das ist Gott. Und ich bin nach wie vor ein kleines Menschlein. Ich bin geliebt, aber ich bin ein kleines Menschlein, der viel falsch macht, der oft den anderen auf die Füße tritt, auch Gott. Und für den Jesus gestorben ist, für den Jesus sterben musste. Und das darf ich immer wieder mit Freude anerkennen. Und wenn heute jemand mit mir zusammen sagen kann, ja, in mir lebt auch nach wie vor der Pharisäer. Und ich gebe nicht nur den Sünder am Kreuz ab, sondern ich gebe auch den Pharisäer am Kreuz ab, dann kommt Erleichterung und dann kommt auch richtig Heilung rein. Dann lebt sich's leichter. Weil wir müssen uns ja fragen, was treibt mich eigentlich um? Was bestimmt mich? Was macht mich eigentlich immer fertig? Ja, das sind oft die Erwartungen der anderen Menschen, die ich erfüllen muss oder möchte, und nicht Gott. Wo andere meinen, du musst richtig sein, du musst perfekt sein, das macht krank, das macht dich fertig. Und es sind natürlich genauso die eigenen Erwartungen. Wenn ich so hohe Erwartungen an mich habe, was ich alles tun muss und was die Gemeinde von mir erwartet und was Gott von mir erwartet, ja, was ich selber von mir erwarte, da guckt man nicht fröhlich aus der Wäsche. Weil das schafft man ja gar nicht. Also, und dann sagt Jesus, das ist der Weg, der verschließt die Segenströme. Also der verschließt nicht nur, dass du in der Ewigkeit, weil die Ewigkeit ist von der Gnade abhängig, dein Leben verspielst, sondern auch jetzt in dieser Zeit lässt das die Segenströme sofort versiegen, alles richtig machen zu müssen. Die Frage, wer ist der Größte? Ich mache alles richtig, aber du nicht. Und was die Jünger sich da vorgenommen haben. Als Kind zu leben, bedeutet als erstes nicht mehr autonom und nicht mehr alleine zu leben. Ich bin froh, dass Gott keine Einzelkinder hat. Gott hat eine Familie und er ruft uns in seiner Familie, Kinder leben nicht alleine. Und ein Kind als zweites, wenn es gesund und gut aufwächst, sicher nicht alle Kinder, aber ein Kind, das psychisch und sozial gut aufwächst, fühlt sich geliebt und angenommen. Und Kennzeichen, das Hauptkennzeichen eines Kindes ist ein Lebensgefühl, des angenommen und geliebt zu sein, geliebt zu werden. Es geht nicht darum, kindisch zu werden. Ja? Es geht nicht darum, kindisch zu werden, sondern zu verstehen, dass das Lebenskonzept, was Jesus uns vorstellt, er stellt uns sein Lebenskonzept vor. Das Lebenskonzept eines Kindes Gottes ist ganz anders als das Lebenskonzept der Pharisäer, der Richtigmacher und der Besserwisser und der Machtmenschen. Ein Kind sucht auch automatisch immer andere Kinder. Ist uns das auch schon aufgefallen? Hier dieses griechische Wort von Kind sind uns ungefähr Kinder zwischen 3 bis 5 Jahre, die haben unterschiedliche Ausdrücke für Kinder. Und gerade in dem Alter wollen die mit anderen gerne spielen. Also ein Kind kann man schlecht den ganzen Tag, ein 3- bis 5-Jähriges, in die Ecke setzen und sagen, hier, lies mal ein Buch, ist doch ein schönes Buch. Die möchten mit anderen zusammen sein. Zum Schluss, was hat Jesus eigentlich gewollt, was hat er gebracht? Ich möchte 3 Dinge nennen, um die Botschaft Jesu einmal ganz einfach zusammenzufassen. Und in der Einfachheit liegt eigentlich die Brisanz, nicht in der Kompliziertheit, in der Einfachheit. Seine Botschaft war als erstes, ich, also Jesus, löse das Problem von Schuld, zu kurz kommen, Sünde und auch dein Problem, dass du nicht perfekt bist, das löse ich für dich am Kreuz. Dafür sterbe ich. Das nehme ich alles auf mich. Du brauchst dich nicht mehr drum zu kümmern, dass du schuldig bist, wenn du mir gehörst, dass du nicht alles kannst, dass du nicht alles weißt, dass du ein Versager bist. Das ist für Jesus hier am Kreuz kein Problem mehr. Dafür ist er gestorben. Das dürfen wir da ablegen. Das ist das Erste, sein Tod. Und das Zweite ist, dass Jesus sagt, ich möchte aus dir ein Kind Gottes machen. Du darfst als Kind leben. Wie viele ihn aber aufnahmen, so sagt die Bibel, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Du darfst anders leben als der Rest der Menschheit. Der Rest der Menschheit ist die Ellenbogengesellschaft. Wer ist der Größte? Und das vermittelt Wert. Wenn ich oben bin, bin ich wertvoller als du. Das ist die Philosophie dieser Welt, der Ellenbogen. Deswegen kämpfen alle um Macht, weil dann fühlen sie sich wertvoll und um Statussymbole. Wenn ich mehr Geld habe, kann ich mich auch wichtiger fühlen als du. Ja? Das ist eine ganz einfache Lösung, eine ganz einfache Ansicht. Und da sagt Jesus, bei Gott ist das ganz anders. Du darfst als Kind leben. Und als drittes natürlich, du darfst die Liebe, die du empfangen hast, mit anderen lernen zusammen. Das ist die ursprüngliche Idee von Gemeinde. Zusammen, gemeinsam lernen, was Jesus uns an Liebe gegeben hat, das auch zu leben. Und jetzt möchte ich diese Frage nicht nochmal beantwortet haben mit Handzeichen, sondern nur im Herzen. Jesus hat zu mir gesagt, zu mir persönlich hat er zu mir gesagt, wenn du nicht umkehrst und wie ein Kind wirst, kannst du nicht ins Himmelreich kommen. Und jetzt möchte ich dich fragen, was hat er denn zu dir gesagt, gerade eben? Wenn er nichts gesagt hat, ist das ein ganz schlechtes Zeichen. Weil er hat sicher was gesagt, aber wir können es nicht hören. Also wenn wir nichts hören, ist man schon ganz schlecht. Und jetzt sind sicher verschiedene Stimmen in uns. Also gar nichts ist ganz schlecht. Es könnte auch sein, dass jemand denkt, der spinnt, ich weiß es besser. Ich habe recht, der da vorne auf der Kanzel hat nicht recht. Könnte auch sein. Aber es könnte auch jemand unter uns sein, der sagt, oh, endlich mal kapiere ich, ich darf zugeben, in mir lebt der Pharisäer, so wie der Sünder in mir lebt. In mir lebt der, der alles richtig machen möchte, nach wie vor. Der religiöse Mensch neigt dazu. Und jetzt darf ich das abgeben. Ist das nicht wunderbar? Wie war der letzte Satz vom Chor? Friedhelm, was hast du gesungen? Er gibt mir Kraft und Mut. Hier. Er gibt mir Kraft und Mut. Deswegen können wir jetzt irgendwie gelassen auch heute einmal sagen, ja, mein Lebenskonzept ist Kind, Kind Gottes, nicht richtig machen und richtig wissen. Gott segne uns. Amen. Lass uns zum Segen aufstehen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.